You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Oder sollte ich besser sagen, Locker Room Monologs. Ja, wir feiern heute unrühmliche Premiere, denn ich sitze hier am Donnerstag, den 4. Dezember um 20.24 Uhr allein im Büro. Mein geschätzter Kollege Mario Lochner sitzt mir nicht gegenüber, denn er lässt sich gesundheitstechnisch entschuldigen. Keine Sorge, er ist nächste Woche wieder da. Wir haben aber heute Morgen telefoniert und haben gesagt, okay, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Punkt 1, wir lassen den Talk ausfallen. Punkt 2, wir holen Ersatz. Punkt 3, ich probiere es mal alleine. Punkt 1 war keine Option, denn dafür war irgendwie zu viel los in dieser Woche. Und ich habe auch schon einige Kommentare gelesen, die sich auf den Talk sehr, sehr gefreut haben, gerade nach den Aussagen unserer Arbeitsministerin. Schnellen Ersatz konnten wir nicht finden. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal alleine. Wenn ihr das cool findet, vor allen Dingen, wenn ihr es nach dieser Episode noch cool findet, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst generell mal Kommentare da, diskutiert gerne mit, denn Mario ist heute nicht da. Und dann würde ich sagen, diskutieren wir einfach mal direkt. Denn ich finde, wir müssen reden. Denn es war ja eine Woche, ich würde ja fast sagen eine Kampfwoche. Ja? Unsere Arbeitsministerin Bärbel Baas möchte gegen Unternehmer und Arbeitgeber kämpfen und Friedrich Merz kämpft mal wieder gegen seine eigenen Überzeugungen und gegen seine Jugendorganisation. Ich möchte aber heute mit euch nicht an der Oberfläche bleiben und mich jetzt weiterhin lustig machen über einzelne politische Akteure, denn ich glaube, dass diese Woche viel mehr gezeigt hat und enorm aussagekräftig war, vor allen Dingen in drei Bereichen, die ich heute näher mit euch diskutieren möchte. Und zwar erstens glaube ich, dass diese Woche viel darüber offenbart hat, wie wir unseren Wohlstand verstehen und nicht mal so sehr, wie wir ihn vergrößern wollen, sondern wie wir ihn erhalten wollen. Dann zweitens, in welch einem Zustand sich unsere Demokratie und das politische Berlin befindet. Und drittens auch, wie wir unsere Altersvorsorge und unsere Rente in Zukunft sichern wollen. Und da hat mich mein Team brutal gut unterstützt. Christoph aus unserem Research-Team hat da eine Rechnung gemacht. Die möchte ich euch später auch gerne vorstellen. Ich werde Kapitelmarken einfügen, das verspreche ich euch. Da sind die Beschwerden auch mal groß und würde sagen, wir gehen die drei Themen einfach mal durch. Let's go. Ja, starten wir mit unserer Arbeitsministerin Bärbel Baas, die auch mir den Kampf erklärt hat. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, nach ihrem eher durchwachsenen bis peinlichen Auftritt auf dem Arbeitgebertag, das war ja auch letzte Woche bei uns hier Thema im Lockerroom Talk, hat sie jetzt nachgelegt und hat bei einer Veranstaltung der Jusos von einem Schlüsselerlebnis gesprochen, der ihr gezeigt habe, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen. Ich weiß, Leute, das ist ein höchst irritierender Satz. Aber ich wundere mich dann doch über die Überraschung vieler Leute. Also Twitter ist ja voll damit. Arbeitgeberverbände schreiben plötzlich Brandbriefe an die SPD. Und da denke ich mir, Leute, dieser Kampf gegen Arbeitgeber, Unternehmer, Leistungsträger, der ist schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Und um das mal auch faktisch mal darzulegen und auch mal eine Grundlage zu schaffen, habe ich ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht und die stelle ich euch jetzt mal vor. Vorab noch ein paar Spielregeln, damit sich nachher keiner beschwert. Also, seit 2000 war die SPD von 25 Jahren 21 Jahre in der Regierung. Ich denke, wir können also sagen, dass die SPD maßgeblich an der Entwicklung dieses Landes beteiligt war oder auch noch ist. Wenn wir das jetzt in puncto Unternehmerfeindlichkeit, Freundlichkeit, Arbeitgeberfeindlichkeit und Leistungsbereitschaftsfeindlichkeit, whatever, sehen wollen, dann werde ich jetzt verschiedene Parameter zeigen. Wichtig, bei allen Parametern können wir immer sagen, es ist hier ungenau, hier muss man auf diese Besonderheit achten, whatever. Ich weiß das. Mir geht es mehr darum, euch Tendenzen zu zeigen, Muster zu zeigen. Denn die sind zum Teil extremst stark. Einmal im historischen Verlauf. Immer dann, wenn ich Zahlen von 2000 habe, möchte ich die euch auch zeigen, damit ihr die Entwicklung sehen könnt. Aber auch gerade im internationalen Vergleich. Denn wir leben nun mal im internationalen Wettbewerb und da müssen wir auch einfach als Wirtschaftsstandort schauen, was links und rechts passiert, was unsere Nachbarn machen. Nichts anderes muss ein guter Unternehmer auch machen. Und ihr kennt die Schlagzeilen, die mittlerweile wöchentlich, fast täglich kommen, dass Unternehmen ihre Standorte, deutsche Unternehmen ihren Standort, Produktionsstandorte ins Ausland verlagern. Starten wir mal mit dem ersten Parameter der Unternehmenssteuerbelastung, sicherlich einer der wichtigsten. Hier seht ihr, dass es 2008 in Deutschland eine große Reform gab und dass seitdem nichts mehr passiert ist. Seitdem stagnieren wir bei hohen 30% Unternehmenssteuern und sind damit mittlerweile Hochsteuerland. Das mittlerweile ist hier sehr, sehr wichtig, denn wenn wir genauer drauf schauen, seht ihr, dass die Stagnation ein deutsches Phänomen ist. Weltweit, ja im OECD-Durchschnitt und im EU-Durchschnitt, gibt es nämlich eine ganz klare Tendenz und die heißt niedrigere Unternehmenssteuern. Ja, USA, Frankreich, Großbritannien, alle haben in den letzten 15, 20 Jahren ihre Unternehmenssteuern tendenziell, zum Teil sogar stark gesenkt. Wir in Deutschland stagnieren auf hohem Niveau. Das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmer. Der nächste Punkt ist umstrittener. Das sind nämlich die Industriestrompreise. Hier ist mein Mittelwert für mittelständische für die mittelständische Industrie aufgezeigt. Ich weiß, es gibt dafür Gründe. Und es gibt auch gute Gründe, dass andere Länder nicht so stark von der Kostenexplosion betroffen waren oder auch noch sind. Die bittere Wahrheit ist aber doch, am Ende ist es für den Unternehmer, für den Arbeitgeber egal. Denn er muss ja mit dem, was er hat, arbeiten. Und ich blende euch hier jetzt auch mal ein paar Schlagzeilen der letzten Tage ein. Gerade im energieintensiven Sektor ist die Lage in Deutschland wirklich, wirklich horrend. Und ihr seht es ja auch an den Zahlen. Wir sind einfach, was die Industriestrompreise, die sind wieder runtergegangen ein bisschen seit 2023. Aber dennoch, wir sind im Vergleich zu den USA und zu China einfach nicht wettbewerbsfähig. Auch nicht wettbewerbsfähig sind wir beim nächsten Punkt, der Bürokratie. Und da kann man jetzt keinen äußeren Einflüssen irgendwie die Schuld geben. Das ist somit das deutsche O-Problem schlechthin. Und auch das lässt sich anhand von Zahlen belegen. Zum einen gibt es das IMD World Competitiveness Ranking. Da gibt es einmal ein Gesamtranking. Ja, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Damals zur Einordnung, 2014 waren wir noch ein absoluter Top-Standort laut Studie. Da lagen wir auf Platz 6 in Deutschland. 2024 liegen wir nur noch auf Platz 24, also im absoluten Mittelfeld. Und das Schöne an dieser Studie ist, an diesem Ranking, es gibt so Teilbereiche und ein Teilbereich heißt Government Efficiency, also die Bürokratie. Und da liegen wir auf Platz 46 von 67 Ländern. Allein das klingt schon nicht so cool, ist es auch nicht, denn Länder wie Botswana oder Indien schneiden dort besser ab als wir. Und das lässt sich auch anhand von konkreten Zahlen belegen. Das IFO-Institut beziffert den volkswirtschaftlichen Schaden durch überbordende Bürokratie nämlich auf 146 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind immense Summen. Ihr alle kennt die Haushaltsdebatten, ihr alle kennt die Zahlen, die dort umhergeistern. Und da sind 146 Milliarden Euro pro Jahr schon echt ein Happen. Und die werden auch bestätigt. Es gibt den nationalen Normkontrollrat, schwieriger Name, und der macht ähnliche Auswertungen, nämlich wie hoch die Kosten für Unternehmen sind, die dadurch entstehen, dass die Unternehmen Gesetze erfüllen müssen. Thema EU etc. Und dort hatten wir 2023 den höchsten Anstieg aller Zeiten. Nur allein in diesem Jahr stiegen die Kosten für Unternehmen um 9,3 Milliarden Euro. Und dann noch ein Schmankerl aus dem Bereich Genehmigungen und Verfahren. Das ist ja auch so ein Dauerthema. Da muss ich sagen, da sind die Zahlen ein bisschen schwieriger herauszufinden. Aber es gibt Zahlen für einige Bereiche. Vor allen Dingen ist es gut dokumentiert bei der Genehmigungsdauer von Windenergieanlagen. Ja, die Energiewende, eines der großen Themen unserer Zeit. Da finde ich sehr, sehr spannend, dass so eine Verfahrensdauer vom Antrag bis zur Genehmigung, ja, im Jahr 2011 noch circa 10 bis 12 Monate gedauert hat und 2021, 2022 24 bis 26 Monate, also doppelt so lang. Und ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei den Industrieanlagen ab. Ja, da geht es um Fabriken, Chemieanlagen oder große Produktionshallen, nicht um so kleine Dinge wie hier bei uns, bei Beating Beta und beim Locker Room. Und da gibt es sogar ein Gesetz, das sagt, dass eine Entscheidung innerhalb von 7 Monaten beziehungsweise 3 Monaten bei vereinfachten Verfahren gefallen werden müsste. Die Realität weicht aber deutlich ab. Es gibt hier eine DIHK-Umfrage. Ja, zu Planungs- und Genehmigungsverfahren aus dem Jahr 2023-2024. Und der Befund ist, dass nur bei 33% der Unternehmen diese gesetzliche Frist eingehalten wird. Also bei 2 von 3 Unternehmen nicht. Und die Verzögerung ist riesig. Also bei Großprojekten liegt die tatsächliche Verfahrensdauer oft zwischen 15 und 24 Monaten. Also nicht bei 7 oder 3 Monaten, sondern bei 15 bis 24 Monaten. Und auch der Trend ist negativ. Laut dem DIHK berichten 43% der betroffenen Unternehmen, dass die Verfahren in den letzten 5 Jahren sogar noch länger geworden sind. Also der Kampf gegen die deutschen Arbeitgeber läuft schon durchaus erfolgreich. Da konnte man schon den einen oder anderen Leberhaken setzen. Aber zu jedem guten Kämpfer gehört ja nicht nur der Angriff, sondern auch die Verteidigung. Und die sollten wir wirklich mal studieren. Da wäre selbst ein Muhammad Ali blass gegen, würde ich fast schon sagen. Auch hier habe ich einige Zahlen mal mitgebracht, was so der Staatsapparat macht. Zum Beispiel die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Ja, die ist stark gestiegen. 2008 war ein Tiefstand. Da hatten wir nur 4,56 Millionen Beschäftigte. 2023 waren es dann schon 5,33 Millionen. Die Planstellen in den Bundesministerien, also nur in der Kernverwaltung ohne nachgeordnete Behörden, die sind noch deutlich stärker explodiert, nämlich im Vergleich zu 2010 um 67% auf über 30.000 Stellen. Und das sind nicht nur kleine Stellen mit wenig Gehalt, nein, das sind sehr, sehr gut bezahlte Stellen. Die Personalausgaben im Bundeshaushalt sind nämlich von 2014, da waren es 29,5 Milliarden, auf über 43 Milliarden Euro gestiegen. Und das zeigt sich dann auch alles an der viel zitierten Staatsquote. Man sagt ja, ab 50% beginnt der Sozialismus. 2007 sah es noch deutlich besser aus. Da lagen wir bei nur 42,8%. 2023 waren es dann schon 48,6%. Und kürzlich sind wir ja an der Sozialismusmarke ganz, ganz knapp noch vorbeigeschrammt. Und das führt uns dann auch schon direkt zum zweiten Thema, nämlich zum Zustand unserer Demokratie, zum Zustand des politischen Berlins. Ich habe es mal Klatschen, Beichten, aber bloß nicht Lachen genannt. Das mag für den einen oder anderen polemisch klingen, aber es beschreibt so ziemlich genau das, was diese Woche passiert ist. Denn die Causa Bärbel-Baas hatte ja auch ein Nachspiel. Es haben sich dann verständlicherweise SPD-Kollegen mit ihr solidarisiert. Allen voran Matthias Miersch, SPD-Fraktionsvorsitzender, der gesagt hat, das Auslachen einer Ministerin an dieser Stelle geht überhaupt nicht. Dem möchte ich einfach mal mit einem Zeitungsartikel antworten aus dem Jahr 2021, wo es um Nordkorea geht. Denn dort heißt es, Nordkorea verhängt Lachverbot anlässlich Todestag von Kim Jong-il. Ich weiß, ist vielleicht übertrieben, aber ich möchte Herrn Miersch ganz klar sagen und auch gar nicht nur auf rechtliche Antworten, denn rechtlich darf man lachen. Einfach als von einem Demokrat der Mitte zu einem anderen Demokraten der Mitte das Auslachen einer Ministerin geht. Das Auslachen von Mächtigen geht in einer liberalen Demokratie. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer Demokratie, dass Menschen, vielleicht auch schwächere Menschen, Menschen mit weniger Macht, andere Menschen auslachen dürfen. Aber er war ja nicht der Einzige, der mafiöse Tendenzen, autokratische Tendenzen diese Woche aufblitzen hat lassen. Jens Spahn war ja bei Mioska auch ein denkwürdiger Auftritt, in dem er nicht verneint hat, dass er den jungen Wilden, die damit gedroht haben oder ihre Absicht erklärt haben, nicht für das Rentenpaket zu stimmen, damit gedroht hat, dass sie dann halt nicht mehr auf der Liste beim nächsten Mal sind. Und das finde ich dann schon beachtlich, weil wir ja in einem Land leben, in der es in der Verfassung steht, dass Bundestagsabgeordnete nur ihrem Gewissen verpflichtet sind und eben nicht einem Parteienzwang. Und dann finde ich es schon echt bedenklich, dass solche, ja, am Ende sind es ja schon patriarchalische, mafiöse Strukturen, die dazu führen, dass Abtrünnige zum Beichtstuhlreport müssen. Und getoppt wurde das Ganze dann von Friedrich Merz, der auf seiner Rede vor seinen Fraktionskollegen und seinem Rentenbuster ja auch ganz offen gesagt hat, dass er ganz genau sehen würde, wer jetzt klatscht und wer nicht. Und auch hier habe ich einen netten Artikel, diesmal von Sky News. North Korea Defector, you clap to stay alive. Also du klatscht, um am Leben zu bleiben. Finde ich ganz schön, die Analogie. Ich weiß, das ist vielleicht alles ein bisschen übertrieben, aber ich frage mich, ob so Demokraten aus der Mitte wirklich handeln. Ob es zum Werkzeugkasten von Demokratinnen und Demokraten gehört, Lachen zu verbieten oder Lachen zu missbilligen, ob es zum Werkzeugkasten gehört, dass man Abgeordnete, die nach ihrem Gewissen handeln, unter Druck setzt und dass man hinschaut, wer auf öffentlichen Veranstaltungen klatscht und wer nicht, ob das der Werkzeugkasten von lupenreinen Demokraten ist oder doch eher der Mafia. Und wenn mir dann erzählt wird, dass das ja alles nur gemacht werde, um eine stabile Regierung zu sichern, dann werde ich wütend. Das ist dann der Punkt, wo ich echt böse werde. Denn das ist das perfekte Beispiel und eines der perfidesten Beispiele für Framing. Wir hören es in den letzten Wochen und Monaten immer stärker, dieses Narrativ, dass es erstrebenswert sei, eine stabile Regierung zu haben. Und das macht ja auch auf den ersten Blick total Sinn. Ja, niemand würde jetzt sagen, wenn ihm die Frage gestellt wird, möchtest du eine stabile Regierung? Niemand würde Nein antworten. Jeder wird vom Bauchgefühl am Anfang sagen, hey, das finde ich erstrebenswert. Aber wir müssen uns alle die Fragen stellen, ob es erstrebenswert ist, eine stabile Regierung zu haben, die dauerhaft schlechte Entscheidungen trifft. Wie viel wert ist eine stabile Regierung, die dauerhaft schlechte Entscheidungen trifft? Und ich sage, der Wert liegt bei null. Und ich gehe sogar noch weiter und sage, dass stabile Regierungen, die dauerhaft schlechte Entscheidungen treffen, nur in Autokratien existieren können. Denn das Wesen einer Demokratie ist, dass schlechte Regierungen, also Regierungen, die dauerhaft schlechte Entscheidungen treffen, durch das Volk destabilisiert werden können, weil das Volk die Werkzeuge und die Macht dazu hat. Das ist Demokratie, Volksherrschaft. In einer Demokratie sind Regierungen, die dauerhaft schlechte Entscheidungen treffen, destabil oder werden destabilisiert. Das ist das Gute. Das ist das Erstrebenswerte in einer Demokratie. Das Erstrebenswerte in einer Demokratie ist es nicht, einfach nur eine stabile Regierung zu haben. Das geht immer einher mit einer stabilen Regierung und gute Entscheidungen. Eine stabile Regierung und schlechte, dauerhaft schlechte Entscheidungen. Das ist das klare Zeichen einer Autokratie. Und das heißt nicht, dass wir in Deutschland in einer lupenreinen Autokratie leben. Ich habe ja gesagt, es geht um Tendenzen und die Richtung, in der wir uns bewegen. Und ich halte es für elementar wichtig, dass wir dieses Narrativ eines stabilen Staats, einer stabilen Regierung, nie entkoppelt betrachten von der Entscheidungsfindung einer Regierung. Und an dieser Stelle wird dann auch die Brandmauer interessant für mich. Denn wenn wir mal ehrlich sind, dann ist die Situation für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die sich eine wirtschaftsliberalere Politik wünschen, echt bescheiden. Denn das Ergebnis der Bundestagswahl 2024 war unter diesen Umständen und in diesem politischen System mit der Brandmauer das Maximum, was wir erreichen können. Man ist ja völlig ausgeschlossen, dass die CDU 2029 die absolute Mehrheit erreicht oder mit der FDP die absolute Mehrheit erreicht. Das ist ja, ich glaube, da sind wir uns einig, das liegt nicht im Bereich des Möglichen. Und wir haben jetzt den Fall gehabt, dass die CDU so stark war, dass ein Koalitionspartner aus dem linken Bereich ausgereicht hat. Diese Kombination, Merz-Klingbeil, ist das wirtschaftsliberalste, was links der Brandmauer möglich ist. Das ist die traurige Erkenntnis. Und das sind dann auch die Ergebnisse, die produziert werden. Und dann müssen wir über den Track Record sprechen und dann müssen wir auch über Motivationen, Wählermotivation sprechen. Denn wir sprechen bei der Personalvermittlung, bei Headhuntern, wir haben häufig mit Dominik Roth gesprochen, immer vom sogenannten Track Record. Ja, wir bewerten potenzielle Führungskräfte nach ihrem CV, nach ihrem Track Record. Was haben sie in der Vergangenheit geleistet? das ist der beste Marker, um zu sehen, ob jemand die passende Führungskraft für unsere Stelle ist. Wenn wir das aus politische Berlin übertragen, dann können wir spätestens jetzt sagen, links der Brandmauer gibt es keine Kombination und dadurch keine Partei durch den Koalitionszwang, die in der Lage ist, einen Wirtschaftsaufschwung zu erzielen. Einen wirtschaftsliberalen Aufschwung. Gibt es nicht. Es ist nicht möglich. Rechts der Brandmauer ist die große Unbekannte. Da wissen wir es nicht. Denn die AfD hat keinen Track Record. Ich glaube, dass die AfD auch scheitern wird. Ich glaube, dass die Eckbüros und die Sessel und die Fahrer, die schöne S-Klasse, auch zu verlockend sein werden. Aber ich verstehe jeden, der sagt, Sinan, pass auf, ich weiß, dass links der Brandmauer, dass die es nicht schaffen, rechts weiß ich nicht, also sehe ich mich gezwungen, die Alternative zu wählen. Das ist durchaus eine Motivation, die ich verstehe, und dann schaue ich mir die politischen Talks immer an und dann wird immer viel geredet, ja, wir müssen die AfD inhaltlich stellen, hier und da. Und das ist so dieses Schreckensgespenst, aber die Erklärung, die ist so offensichtlich. Durch die Brandmauer ist die CDU in eine Lage gerutscht und die FDP auch, sind die wirtschaftsliberalen Parteien in eine Lage gerutscht, in der sie nur Enttäuschung produzieren können. Und das ist das große Problem. Und wie konkret diese Enttäuschungen sein können und wie schlecht dann auch die Entscheidungsfindung einer angeblich stabilen Regierung sein kann, zeigt sich dann am Rentenpaket. Das wird morgen am Freitag mit großer, großer Wahrscheinlichkeit durch den Bundestag gehen. Nicht nur, weil einige der Abtrünnigen aus der Jungen Union nach dem Beichtstuhlgespräch mit Jens Spahn, Pate Spahn, wieder zur Gesinnung gekommen sind, sondern auch, weil die Linke bereits angekündigt hat, sich enthalten zu wollen. Und Reizthema ist da die Passage, die die Tür dafür offen hält, auch Rentenversicherungsbeiträge auf Kapitalerträge zu beziehen. Das war mal eine sogenannte Schnapsidee, so hat sie Kanzler Friedrich Merz tituliert, von unserem Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und auch da wieder Thema Brandmauer, Thema wirtschaftsliberale Politik, da sind wir wieder bei dem Thema. Ist es jetzt eben jener Friedrich Merz, der gemeinsam mit der SPD diese ehemalige Schnapsidee in die Realität umsetzen kann? Wichtig. Mein Team und ich haben jetzt gerechnet. Allen voran Christoph aus dem Research-Team. Wirklich vielen, vielen Dank, Christoph. Das ist sehr, sehr umfangreich. Wir haben nachgerechnet, was das wirklich bedeutet. Wir haben verschiedene Szenarien aufgestellt. Und das ist wirklich spannend und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Was haben wir jetzt also konkret gemacht? Wir haben erstmal eine Grundidee skizziert und die Grundidee beschreibt einen 35-jährigen Menschen, der jetzt 32 Jahre sparen wird über einen thesaurierenden ETF und mit 67 Jahren dann in die Entnahmephase kommt, um dadurch privat vorzusorgen und eine private Rente zu erhalten. Jetzt gibt es ein paar Parameter, die wir annehmen und die stabil sind über alle verschiedenen Szenarien und über alle verschiedenen Personas. Dazu komme ich gleich. Also einmal ist, dass wir die Vorabpauschale mit dem Basiszins von 2025 konstant in den 32 Jahren rechnen. Das sind 2,53%, meine ich. Ja, genau. Wir rechnen mit einer jährlichen Rendite von 8% und wir rechnen mit einer jährlichen Inflation von 3%. Dann haben wir 5 verschiedene Szenarien erstellt, die ich mal mit euch kurz durchgehe. Einmal das Brutto-Ideal-Szenario. Das wäre so die perfekte Welt. Keine Kapitalertragssteuer und keine Vorabpauschale. Dann das Ideal-Szenario. Dort gibt es keine Vorabpauschale, aber eine Kapitalertragssteuer. Und der Anleger wäre maximal clever und würde den Freibetrag am Ende eines jeden Jahres durch einen Teilverkauf nutzen. Dann aber den Status quo. Da bringt das alles nichts, weil es die Vorabpauschale gibt und die Kapitalertragssteuer. Da wird einfach Buy and Hold gemacht mit dem thesaurierenden ETF. Dann, jetzt wird's spannend, jetzt kommen die Rentenversicherungsbeiträge hinzu. Einmal ein Szenario, was wir für am wahrscheinlichsten halten, most likely, nämlich, dass die Rentenversicherungsbeiträge als Vorsorgeleistung steuerlich geltend gemacht werden können. Und einmal den Worst Case, dass die Rentenversicherungsbeiträge steuerlich nicht geltend gemacht werden können. Und dann haben wir noch 4 Personas kreiert, um ein möglichst breites Bild abzudecken und die unterschiedlichen Auswirkungen dann darzustellen. Einmal Person A, das ist der Einmalanleger, der ist 35 Jahre Jahre, wie gesagt, legt jetzt 100.000 Euro an und lässt das dann 32 Jahre lang in einem thesaurierenden ETF liegen. Person B setzt noch einen drauf, legt jetzt auch 100.000 Euro an, aber hat noch eine monatliche Sparrate von statischen 1.000 Euro. Dann Person C, da wird es meiner Ansicht nach deutlich realistischer, ist auch 35 Jahre alt, hat kein Startkapital und fängt mit 500 Euro im Monat an und steigert jedes Jahr um 3% die jährliche Sparrate, ja, und gleicht damit die Inflation aus. Das war die Idee. Inflation rechnen wir ja auch mit 3% und diese Person startet mit 0 Euro, legt jeden Monat 500 Euro an, aber hat eine jährliche Dynamik von 3% in ihren Sparraten, erzielt auch 8%. Und bei Person D haben wir den Twist gemacht, das ist unser Pechvogel. Der startet auch wie Person C mit 0 Euro, 500 Euro im Monat Sparrate, 3% Jahresdynamik und dadurch erhöht sich die monatliche Sparrate im Verlauf. Er schafft aber nicht 8% im Jahr, sondern nur 5%. Und ehrlich gesagt halte ich das auch für realistischer als die 8%. Und was da dann konkret rauskommt, das zeige ich euch jetzt. Und hier seht ihr jetzt, was das bei den vier Personas für teils dramatische Auswirkungen hat. Wichtig, ihr könnt das Video jetzt pausieren und dann könnt ihr euch das alles mal in Ruhe ansehen. Ich werde jetzt nur einige Beispiele durchgehen, um euch das zu illustrieren. Fangen wir mal bei Person A an. Da ist es am einfachsten. Ihr seht hier die verschiedenen fünf Szenarien und fangen wir einfach mal beim Status quo an, wie der aktuelle Stand einfach wäre. Diese Person hat 100.000 Euro einmalig eingezahlt, nicht mehr, und legt dann am Ende bei einer Nettoauszahlung nominal bei 956.000 Euro. Wichtig, das ist jetzt die Anzahl an Euros, die er auf dem Konto hat, deshalb nominal. Das berücksichtigt jetzt aber nicht die Inflationsrate von 3% pro Jahr. Die reale Kaufkraft legt nämlich nur bei 371.000 Euro. Ziehen wir das Startkapital ab, hätte er somit einen realen Gewinn von 271.000 Euro nach 32 Jahren gemacht. Wenn wir im Worst Case rechnen, wären das einfach mal 70.000 Euro weniger. Bei Person B sieht es ähnlich aus. Da fällt es noch stärker aus, weil er ja eine monatliche Sparrate noch hat, wo dann die ganzen Negativeffekte mit den Rentenversicherungsbeiträgen noch stärker reinkicken. Es sieht auf dem ersten Blick erst einmal sehr, sehr attraktiv aus. Wir dürfen aber nicht vergessen, wer 100.000 Euro jetzt anlegt und jeden Monat 32 Jahre lang 1.000 Euro statisch anlegt, hat real investiert 348.000 Euro. Jetzt wird der ein oder andere Klugscheißer sagen, hey, das sind doch noch viel mehr. Auch hier haben wir schon die Inflation berücksichtigt und da sind natürlich die späteren Raten weniger wert. Er hätte dann eine reale Kaufkraft beim Status quo aktuell von 913.000 Euro. Davon ziehen wir dann die realen Investitionen ab. Er hätte dann einen Gewinn von 565.000 Euro und ja knapp 150.000 Euro weniger, wenn die Rentenversicherungsbeiträge kommen und nicht als Vorsorgeleistung absetzbar sind. Und dann möchte ich mit euch noch zur Person D gehen, ja, unserem, ich würde mal sagen, realistischen Pechvogel. Noch einmal, 0 Euro Startkapital, 500 Euro, das finde ich schon viel, 500 Euro monatliche Sparquote, 3% Dynamik pro Jahr und er schafft 5% Rendite im Schnitt pro annum. Dann hat er real investiert nach Abzug der Inflation nach den 32 Jahren 189.000 Euro, etwas mehr, und kommt am Ende beim Status quo aktuell auf einen realen Gewinn von 47.000 Euro. Allein das ist schon echt nicht viel. Wenn wir aber noch die Rentenversicherungsbeiträge draufnehmen, die nicht steuerlich geltend gemacht werden können, liegen wir gerade mal beim realen Gewinn von 23.000 Euro in 32 Jahren. Das ist schon echt ernüchternd, weil wir auch nicht vergessen dürfen, was für Risiken er trägt. Ja, es ist 32 Jahre lang Risiken am Aktienmarkt. Jetzt wissen wir, dass das Risiko natürlich rapide abnimmt, je länger ich investiert bin. Aber trotzdem, es ist auch eine psychologische Belastung. Ich habe es damals auch in meinem Buch geschrieben, die besten ETF-Strategien der Welt, dass eine Strategie nur so lange gut ist, wie sie durchgehalten wird. Und dass viele Menschen, die einen ersten Crash erleben, oft in Panik geraten und es dann nicht durchhalten können. Und dann ist es natürlich noch viel, viel dramatischer. Wir rechnen ja jetzt hier von 5% pro Jahr linear. Das ist ja nicht der Fall. Und ich finde ganz ehrlich, dieser Unterschied von 47, von einem Gewinn von 47.000 Euro zu 23.000, das ist eine Halbierung. Das ist 50% weniger. 50% weniger Ertrag von einem Menschen, denn in diesem Szenario, das ist ja durchaus realistisch, jetzt nicht zu den Topverdienern gehört und in die abstruse Situation kommt, dass der Staat ihm sagt, hey, pass mal auf, das Rentensystem funktioniert nicht mehr, die gesetzliche Rente, du musst privat vorsorgen und dann sorgt er privat vor und dann sagt der Staat, weil die gesetzliche Rente nicht funktioniert, nehmen wir dir jetzt mehr von deiner privaten Vorsorge weg. Das ist abstrus. Das macht keinen Sinn. Das meine ich mit schlechter Entscheidungsfindung. Jetzt habe ich auch gar kein Skript mehr. Das meine ich, wenn Kompromisse und Ideologie zusammenkommen, dann entsteht genau das. Dann entstehen schlechte Entscheidungen in der Politik. Rechnerisch, faktisch gesehen schlechte Entscheidungen. Und wenn das passiert, dann sollten wir froh sein, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass das Volk Werkzeuge hat, eine Regierung zu destabilisieren. Nicht falsch verstehen, ich rufe nicht dazu auf, den Bundestag zu stürmen oder so, um Gottes Willen, nein. Aber ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, Lachen ist wichtig. Politiker auslachen ist wichtig, wenn sie so einen Murks erzählen. Das sind alles Werkzeuge, harmlose Werkzeuge, das ist ja nicht gewalttätig. Und wenn du siehst, dass die politische Elite, das politische Berlin so empfindlich reagiert auf ein Nichtklatschen, auf Politiker, die nach ihrem Gewissen hören, nach lachenden Unternehmern, dann sollten wir das ganz genau beobachten, aber sollten uns auch nicht den Mut nehmen lassen. Wir sollten weiter lachen. Lachen ist gesund und wir sollten auch weiterhin solche Videos machen, das sage ich mir immer wieder, in denen wir schonungslos das offenlegen. Oftmals wird mir gesagt, ich würde mich radikalisieren oder schwurbeln. Ich versuche das nicht zu tun. Auch ich bin ein Mensch, das heißt, ich bin subjektiv. Ich hab meine Geschichte, ich habe Empfindungen, natürlich argumentiere ich aus einem Blickwinkel. Ich versuche es so fair und offen wie möglich zu machen, aber ich habe auch eine Sozialisierung und ich habe auch Werte und Richtungen, in die ich auch einfach gepolt bin. Aber wenn ich solche Recherchen mache und dann zu solchen Rechnungen komme oder wir zu solchen Rechnungen kommen und Vergleiche sehe mit anderen Ländern, dann macht mich das richtig traurig. Es macht mich vor allen Dingen traurig, weil wir gar nicht mehr die Debatte über solche elementaren Dinge führen. Wisst ihr, wir debattieren dann oder wir flüchten uns dann in Semantiken. Das ist so ein Mechanismus, den ich immer wieder beachte. Miersch, Klingbeil, Baas, alle haben jetzt Statements zum Arbeitgebertag gemacht. Nicht einmal wurde sich kritisch mit den eigenen Aussagen auseinandergesetzt. Das Einzige, was gemacht wurde, ist, es wurde sich echauffiert über das Lachen. Es wird sich über Lachen echauffiert, nicht über die eigene inhaltliche Inkompetenz. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und das war mir heute einfach euch wichtig, ja, was heißt mitzugeben? Einfach mit euch das zu teilen und mit euch zu reden. Das hat mir dann doch schon Spaß gemacht. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu lange halten. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich weiß, es ist was anderes und es wird auch wieder den Talk mit Mario geben. Heute mal eine Notsituation, in der ich das Solo gemacht habe. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.